Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD. Ich bin 50% dieses Podcasts und die anderen 50% sitzen im wunderschön sonnigen Saarland, personifiziert durch den besten Olli der Welt. Olli.
Ja, du hast schon lange nicht mehr in die Tagesschau reingeguckt, denn sonst hättest du gesehen, dass das Saarland seit Samstag eigentlich landunter ist. Und wenn auch wir richtig Glück gehabt haben, dass das Wasser in Strombächen an uns vorbeigelaufen ist, so haben doch einige Ortschaften rund um uns herum vollgelaufene Keller. Es sind ein Haufen Straßen abgebrochen, aber wir haben echt Glück. Aber für momentan die Wege, zum Beispiel zu den öffentlichen Spieltreffen nach Merzig oder in die anderen Gegenden des Saarlandes, ist es schwer. Der Knotenpunkt des Saarlandes, Saarbrücken, ist quasi die Stadtautobahn gesperrt, alles wird umgeleitet. Also man kann sich momentan nicht so leicht bewegen. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, den Weg zumindest mal hier ans Mikro zu finden. Aber JD, ich habe zwei Dinge für dich. Das eine ist eine Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen. Und das andere ist das Ganze, was die Entschuldigung wieder gut macht.
Du, als Pädagoge würde ich sagen, du fängst mit dem Negativen an, dann gehen wir schön mit dem Positiven raus. Und wir gucken mal, was wir daraus machen. Was hältst du denn davon?
Ja, Baby, ich bin dir fremd gegangen. Es tut mir so leid, aber ich wurde verführt. Es war nicht meine Schuld, es waren Fabian und Daphne. JD, ich habe eine Topliste gemacht. Ich habe zwei Toplisten gemacht. Ich war für mich so schlecht.
War ein Spiel im Spiel? Sag es mir ins Gesicht, Olli.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitgekriegt. Ich wurde spontan eingeladen von Fabian und Daphne in Better Late Than Never, um dort über die potenziellen Kennerspiele und Familienspiele des Jahres 2024 zu quatschen. Und kaum haben wir uns getroffen, dann kam die Frage, ja, hast du eine Liste von 10? Ja, hast du denn vielleicht auch 10 in einer Reihe? Da dachte ich mir, ja. Und dann kam auch die Frage, ja, dann könnten wir 2 Folgen draus machen. Und ratzfatz könnt ihr unsere Gedanken über das Kennerspiel 2024 bei uns auf dem Kanal hören und unsere Gedanken zum Spiel des Jahres 2024 auf Better Late Than Never, dem Kanal unserer lieben Podcast-Freunde Fabian, Daphne und Jacques. Ja, so, und das war das Geständnis eines Hochstaplers, JD. Ich bin dir fremdgegangen, aber alles Gute zum Geburtstag, JD. Oh,
dankeschön. Das macht alles wieder wett, Olli.
Ja, wir haben ein Jahr, ein erstes gemeinsames Jahr.
Genau, und ich blicke sehr, sehr gerne auf dieses Jahr zurück. Wir haben ganz viele tolle GästInnen gehabt und ja, ich könnte mir mit niemandem den Podcast eher und besser und schöner vorstellen als mit dir.
Ja, wenn das so ist, dann verzeihe ich mir für meine Eskapaden.
Schon okay, ich bin mir selber nichts wert, Olli, das ist schon in Ordnung.
Und gemäß unserer Devise, dass wir eine solche Podcast-Folge niemals allein machen, freue ich mich heute total, dass wir endlich wieder Besuch einer Gästin haben. Es wurde höchste Zeit, das letzte Mal mit Jenny und Daphne war es ja schon so eine Mischform, aber jemanden allein für uns zu haben, der uns nicht eine Folge begleitet, das ist tatsächlich sehr selten geworden und deswegen freue ich mich, dass du da bist, Julia. Herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Julia, du hast ja tatsächlich so ein bisschen gehadert damit, als wir dich eingeladen haben, weil du gesagt hast, du bist kein großes Licht der Brettspielwelt, du hast kein großes Projekt am Laufen, du bist niemand, den man kennen sollte, du bist noch nicht einmal so nerdig, dass du auf Instagram unterwegs bist und trotzdem ist es uns ein ganz, ganz großes Bedürfnis, mit dir diese Folge aufzuzeichnen, denn nicht nur, dass du den Podcast von Anfang an hörst und du diese nette Julia bist, die uns immer wieder Rückmeldungen gibt und Feedback gibt zu den Folgen und uns oftmals schon zum Anregen und zum Nachdenken motiviert hat, zum Nachdenken motiviert und angeregt hat, sondern du bist eben auch eine Frau, die eigentlich spielt, solange es dich gibt, oder?
Ja, das stimmt schon. Also Spielen war in unserer Familie wirklich auch so ein Kindheitsding auf jeden Fall. Da habe ich schon viel gelernt und super viel Spaß dran gehabt. Und es gab immer mal wieder Zeiten, da ist das eher in den Hintergrund getreten, so wie bei dir auch mit der Durststrecke, die du mal beschrieben hast, deine dunklen Jahre. Sowas hatte ich auch, als dann das böse reale Leben mich sehr in den Klauen hatte. Aber inzwischen habe ich einfach den Move gemacht, das Spielen in mein reales Leben einzubauen. Um nicht zu sagen, ich arbeite an einer Förderschule und habe dort eben auch eine Spiele-AG und jetzt gerade im Rahmen der Ausbildung zur Fachkraft für Brettspiele oder Gesellschaftsspiele vielmehr ein Projekt am Laufen, wo es eben um Betreuung durch Spielen geht. Ja, und das macht mir viel Freude.
Magst du uns ein bisschen mehr über dieses Projekt erzählen? Du bist ja auch Mitglied im Netzwerk Schule und Spiel. Das ist ja so ein bisschen daran angelehnt. Was genau machst du da in der Förderschule mit Spielen?
Ja, gerne. In der Spiele AG haben wir einfach die meiste Zeit eine gute Zeit. Es ist eine Förderschule Lernen. Also das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht alle von zu Hause das Spielen kennen und dort regelmäßig machen. Und dadurch, dass ich halt inzwischen eine große Bandbreite an Spielen anbieten kann, sowohl Kartenspiele, Brettspiele, inzwischen auch Dinge wie Bonk, wo man eben wunderbar Kugeln durch die Gegend schießen darf, lernen die Kinder natürlich nochmal anders miteinander umzugehen, mit ihren Emotionen umzugehen, lernen, wie es ist, wenn ich gewinne oder wenn ich verliere und eben auch ganz viel Kooperation und Regelverhalten natürlich, ne? Wenn ich schummele, dann hat das Konsequenzen. Und wenn ich nach den Regeln spiele und hinterher viele Punkte habe, dann hat das natürlich auch ein großes Selbstwirksamkeitsgefühl für die Kinder. Und wenn diese Kinder, denen das Lernen total schwer fällt, anderen Kindern dann erklären können, wie dieses Spiel genau funktioniert, dann sind die auch schon auf 2-3 Zentimeter größer geworden. Und ja, das ist einfach so das Gute daran, ne? Ja, und was diese Randstundenbetreuung angeht, da gibt's dann eben noch einen Brettspielpass dazu. Den nutzen wir inzwischen in der AG auch. Aber der dient eben dazu, dass die Kinder einmal noch wissen, was habe ich denn wie gespielt, was hat mir Freude gemacht. Sie bewerten die Spiele, sie tauschen sich darüber aus und können natürlich diesen Pass auch mit nach Hause nehmen und sagen, hier, liebe Eltern, dieses Spiel hat mir so viel Freude gemacht, das hätte ich jetzt gerne demnächst zum Geburtstag. Und dadurch kommt natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik rein.
Ja, eine richtig coole Idee, das noch mal von der Schule quasi in die alltägliche Familienrealität geholt, das Spiel. Du bist ja Lehrerin und Lehrkräfte sind ja in der Regel gestandene Persönlichkeiten. Mich interessiert an dieser Stelle, als welche Art von Spielerin du dich selbst bezeichnen würdest. Gerade auch, also einmal als Privatperson und einmal so als Lehrkraft und ob du da irgendwie einen Unterschied hast.
Puh, das ist eine schwere Frage. Also in Spielesituationen bin ich einfach ich selber. Ja, also ich mache da keinen Unterschied, bin ich gerade die Lehrkraft, klar. Gucke ich, wenn ich da nicht mitspiele, sondern betreue, noch ein bisschen anders drauf. Ne? Werden die Regeln eingehalten? Wird das Spiel richtig verstanden? Gibt's Ärger, weil jemand schummelt? Was auch immer. Oder hat ein Kind jetzt die Karten einfach vor sich liegen und die anderen machen sich drüber lustig? Das wäre halt auch ein Moment, wo ich dann eingreifen würde. Aber wenn ich mit ihnen mitspiele, dann merken die natürlich auch, dass ich ein Interesse daran habe, Spaß zu haben. Ich bin jemand, klar gewinne ich auch gerne, ne? Aber es geht mir nicht total darum, jetzt irgendwen in den Boden zu stampfen oder sonst was. Solche Spieltypen gibt's ja auch. Sondern mir geht's wirklich um den Spaß und nicht ums Gewinnen. Aber wenn wir dann so ein bisschen in den Trash-Talk gehen, dann habe ich einfach auch schon erlebt, dass Kinder dann ganz anders auftauen und aus sich herauskommen und eben mich auch nochmal anders als Menschen wahrnehmen, als vorher immer nur der Lehrer, der da vorne steht, beziehungsweise die Lehrerin. Und ich merke auch immer wieder, beim Spielen sind wir ja alle per Du. Das geht noch. Aber wenn sie dann Julia sagen sollen, dann wird's für viele schwierig. Also ein paar kriegen das hin, die machen das dann auch. Aber manche haben dann eben wirklich noch so diese Distanz. Und das ist auch in Ordnung, ne? Denn wie gesagt, es geht ja um den Spaß und nicht darum, dass ich sie zu irgendwas zwinge, was sie nicht möchten.
Wenn wir mal dein berufliches Umfeld verlassen, wie sieht denn für dich so der Wunsch Julia perfekte Spieletag aus?
Ja. Ich würde mit dem Frühstück starten, damit ich lange durchhalte. Dabei kann man auch schon so ein bisschen besprechen, was möchte man machen. Ich spiele sehr gerne kooperativ und ich spiele auch sehr gerne Spiele, die eine Geschichte haben. Sowas wie Maus und Mystik, wo wir eben miteinander versuchen, Missionen zu bestehen, um das Große und Ganze zu erleben, um mehr zu schaffen, um dann im besten Fall der Geschichte noch die Welt zu retten. Von daher, das sowas wäre auf jeden Fall dabei. Gerne zwischendurch mal ein Kartenspiel, sowas wie Wizard, wo man dann nicht so viel denken muss, aber natürlich denken kann. Ja. Wahrscheinlich wäre an so einem Wunschtag auch Battlestar Galactica dabei. Eben auch kooperativ, aber mit den fiesen Zylonen, die an irgendeiner Stelle sich mit einmischen könnten. Und das liebe ich einfach, wenn man dann überlegen muss, oh, wer könnte jetzt der Zylon sein? Und ich werde nie diese ikonische Szene vergessen, wo mein Ex-Freund der Zylon war und ich mich aber mit meinem besten Freund über Runden hinweg in der Brücke lassen habe, weil wir so davon überzeugt waren, dass der andere der Zylon war. Und ich muss sagen, es hat unsere Beziehung hinterher nachhaltig beeinträchtigt, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass er so lügen konnte. Also das war schon, es hat schon ein bisschen einen Knacks gegeben. Aber nichtsdestotrotz zählt das Spiel nach wie vor zu meinem Lieblingsspiel.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ich hatte das Spiel auch seinerzeit. Ich habe auch sehr viele tolle Erinnerungen daran, habe es dann irgendwann leider verkaufen müssen, weil wahrscheinlich mein Auto wieder kaputt war, ich Geld brauchte, wie es das Leben manchmal auch so spielt. Und ich habe mir irgendwann abgrundtief geholt. Das Ganze ist ja das ganze gleiche Spielprinzip, nur halt in einem anderen Gewand. Halt im Cthulhu-Mythos-Gewand. Ja, spielt sich aber auch gut. Also wer sich auf das Thema einlassen kann, wird genauso viel Freude haben, würde ich mir einfach mal behaupten.
Julia, du hast ja noch eine zweite Leidenschaft, die hat mit dem Thema Schreiben zu tun. Und wer dich kennt, weiß, dass die Schreibnacht und du Hand in Hand gehen. Aber magst du uns erzählen, was das ist?
Na klar. Die Schreibnacht ist ein Forum für Autorinnen und Autoren. Und das ist wirklich von bis. Da sind alle Menschen willkommen, die gerne schreiben. Es gibt ganz viele Hobbyschreibende, die sich dort einfinden. Es gibt sogenannte Writing-Buddy-Gruppen, wo man sich dann zu mehreren zusammenfindet, um zum Beispiel zum Thema autobiografisches Schreiben gemeinsam was zu machen oder ja eine gewisse Accountability für sich einzurichten nach dem Motto, wir setzen uns Ziele und wir sorgen durch gepflegtes Anschubsen dafür, dass die andere Person auch wirklich ihren Roman weiterschreibt oder ihr Manuskript im Theaterbereich oder woran auch immer die Person dann schreibt. Wir haben auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, oh, ich muss meine Uni-Arbeit jetzt hier durchkriegen und ich brauche Schreibmotivation. Und insofern haben wir da wirklich eine ganze Range an Menschen. Und eines der Kernstücke sind eben die sogenannten Schreibnächte. Da haben wir dann einen Gast. Wir versuchen, das monatlich ins Leben zu rufen und monatlich durchführen zu können. Klappt leider nicht immer. Aber dann haben wir zum Beispiel einen Romanautor da oder eine Verlegerin oder einen Lektor, also von bis auch dort. Und diese Person beantwortet dann in der sogenannten Fragestunde sehr, sehr viele Fragen, die die UserInnen im Vorfeld sammeln oder eben die sich dann auch ergeben und die sie dann dort nochmal aufschreiben. Nach dieser Fragestunde, die um 20 Uhr startet, geht es dann um 21 Uhr los mit den Schreibetappen, sodass dann wirklich an diesem Tag oder in dieser Nacht bis 3 Uhr morgens Leute vom Team dabei sind und eben geschrieben werden kann mit Fragen zu den Etappen, mit Austausch, wer ist noch dabei, gibt es Leute, die gerade prokrastinieren und. Und es ist immer sehr motivierend, wenn dann in so einem Moment man irgendein Ziel schaffen möchte und man dann einfach weiß, okay, es ist jetzt echt spät, aber da sind noch andere dabei und ich gebe jetzt nochmal alles und in den 10 Minuten schaffe ich bestimmt noch 230 Wörter.
Und magst du noch gerade die Gelegenheit nutzen, wie man euch kontaktieren kann, wenn man eben Bedarf hat oder ein bisschen Motivation braucht oder sich austauschen möchte, um an einer solchen Schreibnacht teilzunehmen?
Ja, das Forum findest du unter www.schreibnacht.de. Wir haben auch einen Instagram-Account und einen Discord-Server. Allerdings ist das Forum wirklich das Kernstück und ich selbst bin dort als Talismea unterwegs.
Ja, dann lass uns aber von der Literatur oder von den Sachtexten oder von den wissenschaftlichen Arbeiten zurückkommen zu dem, was uns heute drei hier zusammengebracht hat. Und lasst uns mal aus der Lameng so ein bisschen quatschen, was ihr in der letzten Zeit gespielt habt. Und JD, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe dann doch einige neue Bilder vor kurzem in WhatsApp bei dir gesehen, oder?
Ja, das ist richtig. Unter anderem möchte ich die Lanze für ein Kinderspiel brechen, was bei mir in der Arbeit super und auch privat super eingeschlagen ist. Die Nachbarskinder sind hier gerne und spielen das Spiel. Ist schon ein älteres Spiel. Das habe ich mir, ich war ja in Herne auf dem Spielewahnsinn. Und an dieser Stelle liebe Grüße an Holger von der Spielbar. Der hat mir nämlich voll in Fahrt, so heißt es, genau, verkauft von Amigo. Das Spiel ist 2010 erschienen. Und letztlich ist es nichts anderes als ein Laufspiel, ein Wettrennen. Jeder hat 4 Züge. Und wer als erster 3 seiner Züge hat, also Eisenbahnzüge, im Ziel hat, gewinnt. Und der Clou an diesem Spiel ist so ein bisschen, dass du die Schienen als Felder hast und du hast 4 Löcher. Und diese Löcher werden jeweils 3, ein blaues, ein gelbes und ein rotes Feld mit jeweils auch Schienenlicht. Ein Feld bleibt immer frei. So, und wenn du dran bist, dann würfelst du immer mit 3 Würfeln, 2 Zahlenwürfel, 1 Farbwürfel. Und der Farbwürfel gibt an, welche der 3, also rot, gelb, blau, Schienenfelder du versetzen musst. Und die Würfel geben dementsprechend an, wie weit du laufen darfst. Soweit, so gut. Wenn es jetzt dazu kommt, dass ein Zug den anderen schubst, dann darf der quasi, also wenn ich 5 Würfel, ich kann schubst gegen dich, Olli, dann darf ich deinen Zug, wenn ich 2 Felder gehe, noch 3 Felder vorgehen. So, und so kann ich ihn auch so ein bisschen taktieren. Und das kommt super bei den Kindern an. Also das ist echt, macht auch, einmal haben wir es mit Erwachsenen gespielt, auch mit Erwachsenen Spaß. Ja, Voll in Fahrt von Amigo ist eins der Spiele, die du bei mir im Status unter anderem gesehen hast. Julia, was ist denn bei dir momentan so auf den Tisch gekommen?
Sagen wir so, ich hatte gewisse Themen zur Auswahl, um in dieser Podcast-Folge mitzuwirken. Und eines davon, was ich nicht genommen habe, da drehte es sich um Spielen mit Alkohol. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal meine wunderschöne Spielesammlung durchsuchen und habe Zum Roten Drachen wieder rausgekramt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist 2007 erschienen in Deutschland bei Pegasus. Das ist ein sehr witziges Spiel, ein Kartenspiel. Das Setting ist, die Rollenspielrunde ist jetzt fertig, hat alle ihre Schlachten geschlagen und jetzt kehren sie eben zum Roten Drachen ein, beziehungsweise später dann noch zum Blauen Drachen. Die beiden Spiele kannst du kombinieren, was wir auch gemacht haben. Und du hast dann eben im ersten Spiel zum Beispiel die Priesterin Deirdre, die ich sehr gerne gespielt habe. Diese Priesterin möchte natürlich die anderen unter den Tisch trinken und möchte auch ihr Geld behalten. Denn in dem Moment, wenn du selber deine Trinkfestigkeit genauso hoch ist wie dein Alkoholgehalt, dann bist du unter den Tisch getrunken. Und wenn du kein Geld mehr hast, dann wirst du auch aus der Taverne rausgeschmissen. Also das ist so das Setting des Ganzen. Es ist einfach super witzig, weil sich diese Trinkrunden mit Zockenrunden abwechseln, weil man immer versucht, die anderen zum Trinken zu bringen. Die wollen aber vielleicht dein Geld durch die Zockenrunden rausreißen. Ja, die Priesterin kann dann eben solche Sachen sagen wie, meine Göttin sieht, dass du schummelst. Oder ich bin nicht so eine Priesterin. Und dadurch, dass du immer den Kartentext vorliest, ich liebe es einfach. Und wenn du dann noch Elfenbein mit Nachspülen erwischt, der deinen Alkoholgehalt um 3 erhöht und dann ein Drachenodem-Bier mit Alkoholgehalterhöhung um 4 dahinterher trinken musst, dann wird's schon ganz schön schnell grenzwertig, sodass du Heilzauber einsetzen musst. Also es ist ein tolles Spiel. Und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, etwas für die Playlist vorzuschlagen, weil ich finde, dieses Spiel geht nur mit Fersengold. Im Bier sind Dinge drin.
Hervorragend. An dieser Stelle, Julia, hast du natürlich die Playlist nicht nur bereichert, sondern auch genau das Richtige gemacht, nämlich du hast daran erinnert, wir haben die Alles außer Toplisten-Playlist. Dort werden wir immer Titel, die wir mit den Spielen, die wir vorstellen, assoziieren, draufpacken. Und die ist natürlich öffentlich, sodass ihr sie auf Spotify hören könnt. Das ist keine Werbung, sondern einfach nur unser Angebot an euch, dass ihr so ein bisschen dran teilhaben könnt und euch bei dem ein oder anderen Titel an unsere Gäste oder an dieses Spiel erinnern könnt. JD, zu deinem Lied Voll in Fahrt darfst du dir auch noch ein Lied auf die Playlist wünschen. Und ich stelle euch vor, was ich gespielt habe, ein Spiel mit einem fragwürdigen Titel, nämlich Who the Fuck, und einem sehr fragwürdigen Setting. Denn wir müssen eine Frage beantworten und dieser Frage 1 von 6 Wuselis zuordnen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was Wuselis sind, dann sind das ja, ganz skurril gezeichnete, wunderliche, seltsame Figuren. Wir haben nämlich ein, ja, Partyspiel, das jetzt gerade vor kurzem bei Pegasus erschienen ist. Und eigentlich ist es ein, ja, Gruppenspiel, bei dem wir eine bestmögliche Auswahl treffen müssen, eben zu einer Frage und miteinander assoziieren. Das Ganze machen wir natürlich still. Und wenn wir eine gute Anzahl an Überschneidungen haben, also mehrere Personen haben sich dasselbe Wuseli rausgesucht, dann gilt das als gelöst und so spielt man dann 6 Runden. Und wenn man allerdings nicht gut ist und keine absolute Mehrheit erwischt, dann verliert man einen Wellenlängenmarker. Und wenn man keine Wellenlängenmarker mehr hat, dann ist das Spiel vorbei. Durchaus kooperatives Spiel. Ja, warum empfehle ich euch das jetzt? Erstens einmal, ich habe es im Place in Frankfurt gespielt. Ich war zum ersten Mal da. Und ich bin einer lieben Aufforderung gefolgt, nämlich von Boardgame Biene. Die kennt ihr hier aus unserem Programm. Und Biene hat getrommelt und hat Freundinnen organisiert und hat gesagt, bitte kommt ins Place rund um Pfingsten. Und es war von langer Hand geplant. Und dann konnte Biene nicht. Und an dieser Stelle, liebe Biene, sage ich dir noch einmal danke für die ganze Vorarbeit, die du geleistet hast. Aber vor Ort hatten Tina, Aga, Eva und Tobias, der quasi ein Hessen-Heimspiel hatte, und ich wahnsinnig viel Spaß. In diesem Zusammenhang haben wir eben auch Who the Fuck gespielt. Genau, Who the Fuck, bisschen fragwürdig von dem Titel. Hätte man auch können, wer ist denn das oder ach verdammt oder was soll das? Aber Who the Fuck scheint wohl so ein bisschen provokant zu sein. Die Illustrationen sind total stark, weil sie auch sehr crazy und sehr anders sind. Siehst du so einen Mutantenfrosch mit einem riesen mega Muskelarm oder du siehst ein Faltpapiermännchen oder siehst eine Toilettenpapierfigur. Also es gibt dir viel, womit du assoziieren kannst. Das Spiel an sich ist aber gar nicht so einfach, denn du musst halt immer die absolute Mehrheit bekommen. Spielen 5 Leute mit, müssen 3 schon bei einer Auslage von 6 Karten dasselbe Wuseli gewählt haben. Und den Begriff Wuseli, der geht einfach nicht an mich ran. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mit dem Spiel warm zu werden. Mittlerweile finde ich es ganz nett, es ist ganz gut, aber es braucht die richtigen Leute. Wenn jemand dazu keinen Zugang findet, dann kann das Spiel sehr öde sein. Finden sich die richtigen Leute, die dann hinterher sich abklatschen und freuen, wenn sie das richtig haben, oder auch die anderen blöd anpumpen, warum die nicht erkannt haben, dass dieser Schädel genau zu diesem Wuseli Nummer 3 gehört, dann ja, wird das eine riesen gute Zeit. Dauert etwa so 15, 20 Minuten, bis man dann es geschafft hat und das Wunderwuseli gekürt hat oder verkackt hat. Who the fuck?
Ich würde mal weitermachen. Ich würde mit dem Song erstmal weitermachen, den ich euch schuldig geblieben bin. Natürlich bekommt voll in Fahrt auch ein Song. Und was kann es da Besseres und Schöneres geben als Ozzy Osbournes Crazy Train? Weil dieses Spiel manchmal absolut crazy ist. Gut, okay, ich bin der Einzige, der es witzig findet. Wenigstens ich feiere mich. Das muss manchmal auch reichen.
Und ich auch noch was auf die Playlist aus einer ganz alten Trash-Hardcore-Crossover-Zeit. We don't care what you say, fuck you. Und das war, glaube ich, von, ich weiß die Band schon gar nicht mehr, aber das kriege ich noch raus, aber es dröhnt in meinem Kopf und es ist laut und schrill und schrummt.
Gut, dann geht's weiter. Wir haben ja 3 Themen gestellt bekommen von Jenny und Tobias. Und Julia, du hattest die Qual der Wahl, dich eines der drei Themen zu entscheiden. Magst du einmal noch sagen, welche Themen es waren und welches Thema es final geworden ist, aus dem wir uns jeweils 2 Spieler auswählen durften, die wir heute auch vorstellen werden? Ich mag Relativsätze.
Ja, das eine habe ich ja schon gespoilert. Da ging es um Spiele mit Alkohol. Das ist es nicht geworden. Bei Themenvorschlag Nummer 2 war für mich sehr schnell klar, dass es das auf keinen Fall wird. Das geht nämlich um Beat-Spiele, also Höchstbietender und so weiter. Und das einzige Beat-Spiel, was ich hier besessen habe, ist relativ schnell wieder aus meinem Besitz rausgegangen. Insofern, das ist jetzt nicht mein Lieblingsmechanismus. Und insofern habe ich mich für die Plättchenlegespiele entschieden.
Ja, und ich kann dir sagen, Julia, das ist für mich ein Geburtstagsgeschenk für diese Folge, denn es gibt 2 Mechaniken, die ich wahnsinnig gern mag, und eine davon ist Plättchenlegen. Und tatsächlich haben Plättchenlegespiele mein ganzes spielerisches Leben geprägt und dominiert. Ja, wir quatschen nachher drüber und ich freue mich total darüber. Aber natürlich müssen wir erst einmal wieder herausfinden, wer beginnt. Und das ist heute gar nicht so einfach. die Person beginnt heute, die den größten Abstand zwischen den Initialen ihres Namens hat. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich mache es euch einfach vor. Ich heiße Olli Clemens, O und C. O ist der 15. Buchstabe, C ist der 3. Buchstabe. Die Differenz ist 12. So, jetzt fangt schon mal an, ein bisschen zu rechnen und dann wissen wir, wer beginnt. Die höchste Differenz beginnt.
Nehme ich dann nur meinen ersten Buchstaben und meinen, weil ich habe ja 3 mit einem Doppelnamen.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ja, wenn ihr mit Doppelnamen leben wollt, müsst ihr das jetzt für euch lösen.
Wir haben ja 2 JDs hier. Ich bin ja eine Julia Desiree. Aber da mein Nachname mit H beginnt und J und H nur 2 Buchstaben auseinander sind, würde ich sagen, bin ich mal am Schluss dran.
Da ich in Mathe nie gut war, Olli, fang doch einfach an.
Dann werde ich das jetzt charmant überspielen, dass du nicht den Zahlenraum bis 20 beherrschst und
noch
ich
nicht,
fange
noch
an.
Nicht.
Ja, ihr bringt mich hier in eine verzwickte Situation, denn ich wollte eigentlich auf euch reagieren, denn ich gehe davon aus, dass gewisse Spiele heute auf jeden Fall genannt werden.
Darf ich mal spoilern?
Ja, gerne.
Ich gehe auch davon aus, dass das so ist und darum habe ich die genommen, von denen ich ausgehe, dass ihr sie nicht nennt.
Wir haben da ganz ähnlich gedacht. Also wir müssen uns jetzt nachher auf JD verlassen, dass er die Klassiker nimmt. Und okay. Ich fange jetzt einfach mit einem sehr aktuellen Spiel an, von dem ich, wie ihr in der Folge zum Orakel ja vielleicht gehört habt, absolut davon ausgehe, dass es Chancen hat, Spiel des Jahres 2024 zu werden. Es ist Hey Yo, Captain Flip. Und es ist ein Plättchenlegespiel par excellence. Stellt euch vor, ihr seid eine Piratencrew, zieht in den Beutel, zieht immer ein Plättchen raus und müsst dieses Plättchen ablegen. Und dieses Plättchen legt ihr in diesem Schiff von unten nach oben ab. Und dieses Plättchen tut etwas für euch. Im besten Fall gibt es euch direkt Geld. Es kann zum Beispiel sein, dass das Smoothie ist und er bekommt Geld dafür, weil er nach links und rechts guckt und guckt, wie viele andere Teile findet er schon in dieser Reihe. Oder es könnte ein Ausguck sein, der euch ganz am Ende des Spiels Geld bringt, wenn er in der Spalte, in die er gelegt wurde, die höchste Position übernimmt. Oder es könnten Kombüsenjungen sein und je häufiger sie in Spalten vertreten sind, desto mehr Punkte bringen sie. Es könnte allerdings auch so ein nerviger Papagei sein, der kostet dich eine Münze, dafür darfst du gleich noch einmal ziehen. Oder ein Kanonier, der bringt dir 5 Münzen, aber wenn du 3 Kanoniere an Bord hast, dann bist du automatisch aus dieser Wertung raus. Und der Clou ist, dass diese Plättchen doppelseitig bedruckt sind. Das heißt, nachdem du dir das Plättchen angeschaut hast und merkst, ob es dir passt oder ob es dir nicht passt, hast du auch die Möglichkeit, das Plättchen umzudrehen. Captain Flip halt eben, musst es aber dann einsetzen. Ein Zurückflippen gibt es nicht noch einmal. So hast du also andauernd dieses Dilemma des optimal besten Zuges. Und das ist ein sehr schlichtes Spielprinzip, aber die Runden verlaufen mit ganz viel Dynamik, mit ganz viel Energie. Und man ist nach 15 Minuten eigentlich schon fertig und hat gerade noch mal Lust auf eine zweite Runde, Captain Flip. Und ich weiß gar nicht, warum dieses Spiel so sehr begeistert, aber du willst halt eben immer belohnt werden. Und du wirst auch immer belohnt. Du bekommst immer Münzen aus dem Topf. Und das fühlt sich gut an. Du gehst niemals leer aus. Und du wetteiferst eben dann in einem Wettrennen, wer die zuerst 4 Spalten voll hat, beendet das Spiel, dann wird ihm abgerechnet. Das ist total schlicht, das ist total einfach. Und Captain Flip ist für mich ein Plättchenlegespiel, genauso wie ich es mag. Und es wäre total schön, wenn ihr es denn schon gespielt haben würdet, sei es jetzt momentan in der Kopie, die bei euch zu Hause steht, oder vielleicht sogar auf Boardgame Arena.
Also du bist schon der 3., der mir von diesem Spiel erzählt, Olli. Und es steht definitiv auf meiner Liste. Ich habe es bei den Brettagogen schon gehört und ich glaube, dass auch Stefan von dem,
von den anonymen Ludoholikern?
Ja, genau. Der macht ja aber mit, fällt mir der Name nicht ein.
Beim Podcast.
Ja.
Sag mal, heute ist aber wirklich kein, nimmst du mir das doch übel, dass ich dir fremdgegangen bin und ist das hier so der Anfang einer Schweigeblockade zwischen uns beiden? Hast du mir nichts mehr zu sagen? Hallo Frederik. Wir meinen natürlich deinen Podcast.
Verdammt. Der Podcast. Ja, genau. Nein, ich hatte eine lange Woche. Ja, heute ist Montag. Nein, ja, genau. Da habe ich es schon gehört und es, ich habe es sehr interessiert wahrgenommen und du bist jetzt der Dritte. Dreimal das aus Friesenrecht. Ich glaube, ich werde es mir zulegen müssen. Aber erzähl das anderen nicht. Das wäre nett. Julia, hast du das gespielt?
Bisher nicht, aber wenn du es dir zulegst, wir sehen uns ja im Rahmen von Spielen und Schule, dann Anfang Juli, dann wäre ich auf jeden Fall dabei.
Also so lange möchte ich gar nicht, dass ihr wartet, sondern ich lade euch ein, wenn diese Aufnahme hier eingetütet ist, zur Boardgame Arena und dann spielen wir eine Partie Captain Flip. Die 10 Minuten nehmen wir uns einfach und dann werdet ihr zufrieden und rundum ins Bett gehen und werdet euch tatsächlich ärgern, dass ihr vorher nicht zugestimmt habt, dass Captain Flip das Jacques Wiesel der Folge wird. Ja, und meinen Titel für die Playlist habe ich eigentlich schon angesungen, obwohl das überhaupt nicht meine Musik ist. Das ist dieses unsägliche 90er-Jahre Eurodance, Hey Ho, Captain Jack. Ich weiß noch gar nicht, wer das gemacht hat. Aber jedes Mal zischt es mir wie ein Blitz in den Kopf. Und sobald ich das Cover sehe, brülle ich das vor mich hin und meine Familie nimmt Reis aus. Deswegen Captain Jack und ihr findet's auf dieser Playlist. Der Vollständigkeit halber sage ich euch noch, dass die Autoren Remo Consadori und Paolo Mori sind, dass es ein frisch gegründeter Verlag ist, der heißt Playpunk und dass es aus dem Jahr 2024 ist. Momentan kratzt es bei der Bewertung so an der 7.0, 6.9 hat, ist relativ leicht mit 1.1, also ein optimales Familienspiel und wie ich ja schon gesagt habe, in meiner Glaskugel ganz klar das Familienspiel des Jahres 2024. Und Julia, da JD nicht rechnen kann, mach doch du einfach bitte weiter mit deinem ersten Vorschlag.
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein erster Vorschlag war von Anfang an, als ich drüber nachgedacht habe, Plättchenlegespiele zu nehmen, auch in meinem Kopf. Und ich habe lange, lange, lange alles Mögliche abgewogen. Aber immer wieder bin ich zu diesem wunderbaren Weltraumspiel zurückgekehrt. Es ist 2007 erschienen. Vielleicht kennt ihr es. Galaxy Trucker.
Das ist das Beste, das ist das Beste.
Ja, bei uns steht das in der 2012er Jubiläumsedition rum und ist im Heidelberger Spielverlag erschienen. Ein wunderbares Spiel von Vlada Tschwarti, glaube ich, spricht man ihn, bin nicht ganz sicher. Und die KünstlerInnen waren Tomasz Buszerowski, Niemi und Radim Pech. Bei diesem wunderbaren Spiel braucht es eine gewisse Star-Lord-Attitude, denn du ziehst zu Beginn des Spiels Plättchen, drehst sie um und schaust, ob du dieses Teil in deinem Raumschiff verbauen möchtest. Zu Beginn hast du noch ein relativ kleines Raumschiff, das wird dann immer größer, immer komplexer. Und mit diesem Raumschiff fliegst du dann durchs All und musst eben dann ungefähr Platz haben, wenn du zum Beispiel etwas plündern willst. Du musst Sachen abwehren können. Schilde sind immer gut, wenn du durch Asteroidenschauer fliegst. Also da ist schon einiges zu beachten. Und je weiter das Spiel fortgeschritten ist, desto mehr hast du auch Möglichkeiten zu gucken, was kommt denn dann später auf dich zu. Ja, und ich liebe dieses Spiel einfach, weil es so vielfältig ist, weil es immer wieder anders ist und weil ich es einfach total klasse finde, mir mein eigenes Raumschiff bauen zu können. Deswegen und wegen der Star-Lord-Attitude habe ich sofort zu Beginn gesagt, wenn ich ein Lied aussuchen muss, dann ist es von Redbone. Come and get your love.
Ja, damit haben wir unser Jacques Wiesel. Vielen Dank, Julia. Mehr müssen wir heute gar nicht vorstellen. Ich habe so viele tolle Erinnerungen an dieses wunderbare Spiel. Eigentlich sind es ja zwei Spiele in einem. Ich mag einmal dieses hektische, du nimmst die Plättchen aus der Mitte, guckst es an, scheiße, nee, passt nicht. Und dann ist der erste fertig und dann denkst du, okay, und jetzt läuft die Zeit, jetzt muss es irgendwann fertig werden. Und irgendeiner ist immer dabei, der sein Raumschiff nicht fertig bekommt. Irgendeiner ist immer dabei, dessen Hälfte des Raumschiffes dann irgendwann einfach nicht mehr da ist, wenn überhaupt noch ein Raumschiff da ist. Und dann gehst du halt eben auf Missionstour und spielst die Karten durch und diese wunderbare geplante Willkür, die dann eintritt, ist einfach was total Herrliches. Da bin ich vollkommen bei dir.
Ja, Galaxy Trucker, meine Tochter Lilly und ich, wir sind ein festes Team. Wir spielen das ganz, ganz, ganz häufig. Wir spielen das schon seit vielen Jahren. Aber vielleicht hast du gerade gehört, dass Namen fehlen. denn meine Frau und meine ältere Tochter Emma können mit diesem Spiel gar nichts anfangen. Und zwar wegen des Echtzeitmomentes. Dieses hektische in der Auslage wühlen auf der Suche nach einem Teil, wegwerfen oder es vielleicht verstecken, damit die anderen es nicht finden. Und dann kommt noch die Sanduhr ins Spiel und dann ist das Spiel für die beiden unattraktiv. Deswegen haben angefangen Lilly und ich das Spiel, also natürlich zu zweit zu spielen, aber dann macht es gar nicht so sehr viel Spaß. Aber es gibt eine unglaublich gelungene, witzige, humorvolle und perfekte App-Umsetzung für mobile Endgeräte. Das kostet allerdings ein paar Euro, ich glaube 6 Euro. Aber die erzählt eine Story mit Aufträgen und ist einfach brüllend lustig. Und das könnte die noch bessere Variante von Galaxy Trucker sein. Ja, ansonsten ist es ja ein Spiel, bei dem man so ein bisschen angeschissen ist, weil dort ist gar nichts drin, womit man dieses Chaos beseitigen kann. Das heißt, du hast alle Steinchen, du hast alle Teile, alle Marker, alle Münzen in einem großen Wust aus Zip-Beuteln. Deswegen war das tatsächlich das erste Spiel, bei dem wir gesagt haben, halt, stopp, wir wollen Ordnung. Uns angefangen haben, in so einem Euro-Laden irgendwelche Blechdosen zu organisieren, dass das ein bisschen besser aussieht. Ja, und JD, Raumschiff Level 3, da ist die Enterprise abgedruckt. An diesem Weg möchte ich das gerade nochmal sagen.
Bumperdi bum bum. Das war mein Herz, das höher schlug.
Ich stimme Olli zu. Also ich spiele auch regelmäßig auf dem Steam Deck Galaxy Trucker, weil mein Liebster sehr gerne mit mir spielt, aber Dinge, die mit Echtzeit und mit Hektik zu tun haben, du wirst es kennen, Olli, die sind nicht so seins. Und deswegen, wenn ich dann Lust auf Galaxy Trucker habe und eben keine mindestens 3 Mann große Gruppe oder 3 Menschen große Gruppe vielmehr, dann ist das Steam Deck mein bester Freund.
Dann mache ich doch einfach mal weiter. Ich bin der Dritte im Bunde. Hallo, mein Name ist JD. Und mir wurde fremdgegangen. Ich bin aber nicht nachtragend. Ich habe auch ein Spiel in meiner Sammlung, was ein Plättchenlegespiel ist. Das habe ich auch relativ neu. Ich habe letztens bei einem Gewinnspiel gewonnen von Brettspielrausch. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Einmal war es das Quacksalber, das Duell. Das ist aber nicht das, was ich heute vorstellen werde, sondern das Spiel, was sich heute dreht, ist Luminos. Es ist auch relativ aktuell. Und meine Freundin und ich haben das gespielt und haben eine Runde gespielt, 2 Runden gespielt, 3 Runden gespielt. Und es ist super zugänglich und macht unfassbar viel Spaß. Und es macht nichts sonderlich viel Neues, aber es verbindet schon bekannte Elemente, wie es eben mit vielen Spielen heutzutage auch so ist. Es verbindet viele Elemente zu etwas, ja, ganz Besonderem. Also das Thema an sich ist Sonne, Mond und Sterne. Ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen. Wir haben Plättchen mit Sonne, Mond und Sternensymbolen drauf, immer in unterschiedlicher Anzahl. Und wir beginnen mit so einem Viererbarren, dieser eckigen, die sind fest zusammen. Wir ziehen immer so viel Plättchen aus dem Beutel, der dabei ist, wie SpielerInnen teilnehmen. So. Und dann legen wir die aus. Und wenn ich dran bin, darf ich mir als Erster einen aufnehmen. Naja, und dann geht es immer so weiter. Ich könnte mir aber auch blind einen aus dem Beutel ziehen, wenn mir die Auslage nicht gefällt. So, und ich versuche immer ein Quadrat aus den Plättchen zu bilden und immer nicht das tue, dann darf ich werten. Und zwar wird dann geguckt, wie viele Symbole von Sonne, Mond und Sterne da sind. Und die Fraktion an Symbolen, die am wenigsten vertreten ist, die darf ich mir als Punkte aufschreiben. Idealerweise habe ich alle 3 gleiche, also 3-mal Mond, 3-mal Sterne, 3-mal Sonne, denn dann darf ich mir die alle 3 aufschreiben. Das ist nämlich so ein bisschen der Clou an dem ganzen Spiel. Es gibt einen Wertungsblock und wir müssen die jeweils von oben nach unten aufschreiben. Und wenn ich schon 5-mal Mond gewertet habe und erst 1-mal Sonne und 7-mal Sterne, habe ich irgendwann ein Problem. Denn am Ende des Spiels wird nur das gewertet, was auch wirklich in der kompletten Zeile, also wenn ich Sonne, Mond, Sterne komplett habe in dieser Zeile, dann darf ich mir die Punkte zusammenrechnen, sonst nicht. Und es gibt nochmal extra Punkte, wer als Erster, es gibt dann nochmal so eine Zielgerade, die ist nochmal differenziert zwischen 2, 3 und 4 Spielern. Da gibt nochmal 6 Punkte, meine ich. Und jeder Spieler hat nochmal 3 so Sonderplättchen mit Sonne, Mond und Stern. Damit kann ich im Prinzip dauerhaft ein Quadrat manipulieren und dementsprechend das Ganze so zu meinen Gunsten in der Regel auslegen. Ja, und dadurch, dass es eben so wunderbar einfach ist, aber dann doch so viele schöne taktische Möglichkeiten bietet, würde ich einfach mal Luminos ins Rennen schicken. Ist bei Schmidt Spiele erschienen. Ist für 2 bis 4 Spieler. Die Designerin ist Kirsten Hiese. Ja, der Artist ist Lukas Siegmann. Und 6,7 bei Board Game Geek aktuell.
Julia, hast du das schon gespielt?
Wieder noch nicht. Also Dinge, die relativ neu sind, sind bei mir immer so eine Sache. Es wird besser, aber es klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe nebenher jetzt schon geguckt und rein vom Optischen würde ich sagen, jo, spiele ich sofort mit.
Ja, das ist wirklich, also ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, ein stinknormales Plättchenlegespiel, aber die Wertung macht das eben besonders. Diese Frage, was werte ich? Also ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht anfange, nur weil die Plättchen gerade gut liegen, andauernd Sterne zu werten, denn das bringt mir nichts, wenn ich die Monde und die Sonnen vergesse. Ich muss mir also Gedanken machen, wie ich taktisch vorgehe, und das macht das Spiel wirklich besonders. Aber es lädt dazu ein, lang zu brauchen für einen Zug. Wenn du da jemanden hast, der anfängt, alles umzurechnen, und du hast ja für ein Plättchen 5, 6, 7, 8 Möglichkeiten, es anzulegen. Wenn da so ein Optimierheinz dabei ist, der dann anfängt, alles umzurechnen, und dann kann das schon dauern. Aber wenn das so Bauchspielermenschen sind wie ich und meine Frau, dann flutscht das richtig gut und es ist ein sehr schöner Zeitvertreib. Und ich kann das verstehen, dass euch beiden das auch gefallen hat.
Ja, und ich habe auch schon mal direkt einen Song dazu. Ich hatte einige Möglichkeiten und Überlegungen. Ich habe mich letztlich für Bruce Dickinson entschieden. Der hat ja seinerzeit auch mal was alleine gemacht, der Sänger von Iron Maiden. Navigate the Seas of the Sun. Ein wunderbares Stück, eine wunderbare Ballade.
Und was ich verstanden habe, ist Laterne, Laterne, Sonnenmond und Sterne. Und das mache ich gern für dich drauf, JD.
Die Akustik scheint etwas schlecht zu sein. Ich sage es gern nochmal. Bruce Dickinson. Navigate the Seas of the Sun. Nix mit Laterne.
Okay, jetzt stehe ich hier, ich armer Tor, und habe eine Auswahl von 4 Spielen und ich weiß nicht, was ich nehmen kann. Ich fange mal mit dem Offensichtlichen an, nämlich es ist nicht Carcassonne, obwohl Carcassonne mein Leben, mein Spieleleben maximal katapultiert und beeinflusst hat. Ich weiß es noch wie gestern, dass ich zum ersten Mal Carcassonne gespielt habe und mir dachte, wow, das ist ein Spiel ganz nach meinem Geschmack, bei dem ich es schaffe, nicht durch das Legen der Plättchen, sondern durch das Manipulieren der anderen Personen am Tisch meine Bauvorhaben nach vorne zu treiben. Und ein geflügeltes Wort hier bei uns in dem Freundeskreis, in der Familie ist, ich biete dir meine Treue an. Ich baue mit dir und ich garantiere dir den 2. Platz. Und Klammer auf bedeutet, und ich spiele genauso, dass ich Erster werde, aber ich werde niemals mein Wort brechen. Carcassonne war mein Spiel und es hat lang gebraucht, bis es ein Spiel gab, das es von dem ersten Platz gestoßen hat. Und jetzt würde ich euch ganz gern sagen, dass mein absolut liebstes Plättchenlegespiel Cascadia ist. Aber es ist für mich kein reines Plättchenlegespiel, denn ich lege ja Plättchen und dann mache ich noch etwas über die 2. Tierwertung. Und ich wollte mich heute darauf reduzieren und ein reines Plättchenlegespiel nehmen. Und deswegen bin ich bei einem, darf man das sagen, einem Abfallprodukt von Ein Fest für Odin. Es ist das Spiel mit den Knöpfen und es ist schlicht und einfach Patchwork. Das Puzzle deine Tetris-Teile auf deine Spielauslage spiel und bezahle mit Knöpfen. Und wenn du dann in der Währung Zeit wieder nach vorne schreiten musst und über ein Knopfsymbol kommst, bekommst du neue Knöpfe und so puzzelst du dich einfach einmal in 25 Minuten durch dieses Zwei-Personen-Spiel. Und ich hoffe doch, dass euch jemals eine dieser vielen Iterationen von Patchwork unter die Finger gekommen ist. Also es gibt es seit 2014, ist also jetzt schon 10 Jahre alt. Und es gibt aber so viele Neuauflagen, die sich optisch unterscheiden. Aber das Spiel ist in seinem Kern immer noch das Gleiche. Und ich habe es eben an euren nonverbalen Reaktionen gemerkt. Ihr habt gerade gezeigt, na klar, es ist Patchwork, das ist eins der tollsten Plättchenlegespiele, die es gibt. Und JD, vielleicht drückst auch du deine Begeisterung für das Spiel jetzt gerade mal aus.
Wo fange ich an, wo höre ich auf? Patchwork ist so ziemlich das am häufigst gespielte Zweispielerspiel, was ich in meiner Sammlung habe. Und ich mag diese einfache Genialität, die dieses Spiel mit sich bringt. Und immer dieser Brainfuck, wo du mal versuchen musst, okay, erstmal Also du kannst sehr geplant daran gehen und du kannst aber auch als Bauchspieler daran gehen. Also beide werden sehr gut bedient, finde ich. Und zum Schluss ist es immer so, dass es Streit um die Flicken gibt, um diese einzelnen kleinen Flicken. So, ne, das Wettrennen ist da ja, also die kann man ja quasi unterwegs einsammeln. Und ich mag es einfach, was da jedes Mal entsteht. Ne? Also es ist ja mal wieder diese schöne Patchwork-Decke, die da entsteht. Und es ist auch total ärgerlich, wenn du dann, ach genau, das Teil brauche ich gleich. Das ist ja perfekt. Und dein Gegenspieler nimmt dann genau entweder das oder geht einen Schritt weiter. Und du denkst dir, ah, jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Okay, cool, danke dafür. Das ist das, was ungefähr Patchwork in mir auslöst. Und noch so vieles mehr. Ich habe persönlich hier die normale Variante, die Express, die hat mir nicht so gut gefallen. Das ist so ein bisschen wie die kleinen Zug-um-Zug-Spiele. Es fehlt da einfach irgendwas. Es ist sehr schnell vorbei. Aber gut, das sagt der Name ja auch schon so ein Stück weit. Und ich habe die Weihnachtsedition hier mit goldenen Knöpfen. Julia, wie ist denn bei dir? Was löst denn bei dir Patchwork aus?
Also deine Weihnachtsedition klingt super. Ich finde auch die Edition insgesamt ganz toll, auch wenn ich es nicht hier habe. Allerdings mag ich Patchwork total gerne, weil ich eben dieses Puzzeln toll finde, dieses Überlegen, was brauche ich wann wie. Es gibt auch davon eine PC-Variante, die noch einen sehr schönen Soundtrack hat, wo man dann einfach ganz entspannt so vor sich hin puzzeln kann und irgendwann denkt man, huch, ist schon zu Ende. Patchwork ist für mich wirklich so ein Spiel zum Runterkommen in erster Linie. Also mir geht's da weniger um diesen Duellfaktor. Den habe ich mehr, wenn es zum Beispiel bei Ubongo-Duell darum geht, Sachen hinzupuzzeln. Aber das ist ja dann wirklich das reine Gegeneinander und ist für mich einfach wesentlich, also Patchwork ist wesentlich entspannter für mich und ich mag es einfach auch wirklich gerne.
Bei uns ist Patchwork das Spiel, mit dem wir die Gartensaison eröffnen. Das heißt, am ersten Tag, an dem es draußen so warm ist, dass man gern draußen sitzen mag, wird der Gartentisch gereinigt, die Stühle kommen raus, Patchwork wird aufgebaut und dann freuen wir uns, dass es auf der Tischplatte reflektiert und dass die Vögel zwitschern. Das ist also für uns tatsächlich ein Spiel mit einer Tradition. Und ich hau jetzt ein Lied auf die Playlist, bei dem ich eigentlich gar keinen Bezug dazu habe, aber es heißt Patchwork vom gleichnamigen Album Patchwork. Und es ist von Passenger, ein Typ, den ich im Radio einfach weiterschalten würde. Aber alles andere, was ich mit Patchwork noch assoziiere, wären die Pet Shop Boys. Und das wäre noch viel schlimmer. Deswegen belasse ich es hier bei Passenger. Ich glaube, das ist ein Belgier. Ist okay. Der hat auch ein, zwei ganz nette Lieder fürs Radio. So, ich halte die Klappe und Julia ist dran.
Ich habe sehr, sehr, sehr lange überlegt, was ich jetzt nehmen soll in die engere Auswahl. Aber direkt wieder verworfen, ist zum Beispiel Undergrove gekommen. Das ist ein Spiel, was von der Flügelschlag-Autorin erfunden wurde, aber jetzt noch gar nicht draußen ist, sondern demnächst erscheinen wird. Finde ich aber vom Prinzip her total klasse, weil du eben so ein Pilzgeflecht im Wald legen musst, um deine Bäume dann zum Wachsen zu bringen und zu ernähren. Fand ich super spannend. Ja, dann habe ich einfach die Hoffnung, dass jemand von euch noch die Burgen von Burgund oder Eichenova nimmt. Denn ich habe mich letztlich für ein Spiel entschieden, was bei Board Game Geek überhaupt nicht als Plättchenlegespiel steht. Von daher muss ich sowieso jetzt erstmal fragen, darf ich das nehmen? Es handelt sich nämlich um Mythwind.
Ah, das ist aber spannend. Ja, erklär doch mal, warum du es als Plättchenlegespiel erachtest.
Also man baut... Man kommt in ein Tal. Das ist erstmal so das Setting. Du schnappst dir einen von vier Charakteren. Alle vier Charaktere sind einzigartig zu spielen. Und es gibt dort zum Beispiel den Farmer, der ein Plättchenlegesystem hat. Also da muss man wirklich so seine Beete puzzeln und Sachen anpflanzen und nebeneinander pflanzen, Unkraut jäten und so weiter. Also die Plättchen werden die ganze Zeit bewegt. Es gibt Fähigkeiten, Plättchen, die man sammelt und immer wieder neu arrangiert, je nachdem, was man dann denkt, wo es besser passt. Wenn ich zum Beispiel als Waldläufer eine bestimmte Fähigkeit auslöse, dann kann ich diese Zusatzfähigkeit genau dann einlösen, wenn ich diese Fähigkeit benutze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Falle stellen möchte, dann kann ich unter eine Wegeskarte so umdrehen, dass ich dann in Zukunft weiß, was kommt da auf mich zu. Wenn ich jetzt weiß, ich brauche regelmäßig Fallen, dann ist das sinnvoll. Wenn ich dann aber fast alle umgedeckt habe, dann ist es natürlich sinnvoll, diese Fähigkeit woanders hinzulegen, damit ich wieder über die Falle andere Sachen triggern kann. Insofern sind auch da Plättchen drin. Bei der Handwerkerin sind jede Menge Plättchen am Start, auch wenn das eher Ressourcenmanagement ist, beziehungsweise Set Collection. Aber auch das sind Plättchen, die ich sortieren muss. Und letztlich ist der gesamte Spielplan des Tals auch so aufgebaut, dass du Plättchen rausnimmst, um Karten reinzulegen, die du auch wieder arrangieren musst. Weil du eben planen musst, wenn du ein Gebäude reinpackst, dann ist es Voraussetzung für andere, wenn du das verlierst und so weiter und so fort. Also es ist ziemlich komplex und auf vielen an vielen Stellen war das für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich finde ich, zählt das auch. Auch wenn es natürlich kein klassisches Plättchenlegespiel ist. Wie seht ihr das?
Ich habe es leider nicht gespielt und kann dazu keine valide Aussage treffen. Ich muss mich auf die Expertise meines Podcast-Kollegen Olli verlassen. Olli.
Ja, grundsätzlich gilt alles, was wir hier vorschlagen, aber in diesem Fall ist es tatsächlich, ja, ein gewagter Move. Also ich sehe auf jeden Fall den Gärtner als ein Plättchen-Lege-Spielmechanik innerhalb eines Spiels, das kein Plättchen-Lege-Spiel ist. Denn dieses Tal ist eher ja ein Worker-Placement-Einsetzfelder-Aktionsmechanismus-Auswahlspiel. Insofern bin ich total begeistert, dass du diesen Gedankenakrobaten-Akt hier hingelegt hast. Und fühle mich da auch rundum wohl mit deiner Wahl. In meiner persönlichen Definition würde ich tatsächlich sagen, ich reduziere mich auf das Plättchenlegen und das trägt das Spiel. Und deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich nicht in erster Linie sofort daran denken. Du hast aber die Burgen von Burgund genannt. Das war einer meiner Titel, die habe ich auch heute Morgen nochmal gespielt, denn es gibt immer gute Gründe, die Burgen von Burgund zu spielen. Aber das habe ich eben auch aus besagten Gründen für mich ausgeschlossen, weil ich gesagt habe, naja, eigentlich ist es ja ein Würfeleinsatzspiel, ein Würfelmanipulationsspiel auch, das dir ermöglicht, erstmal Plättchen einzusetzen. Aber das ist halt nur in meinem Kopf jetzt von Relevanz. Dich hat das nicht gestört und deswegen ist Mythwind dein zweiter Titel. So gut. Hast du noch ein paar Daten für uns?
Na klar, das ist 2023 erschienen, Designer. Ja, wie auch immer man sie ausspricht. Also Brandon McCaskill kriege ich noch hin. Aber bei Nathan weiß ich nicht, ob er Liege, wie auch immer heißt. Vielleicht ist es auch ein Nathan. Die Künstlerin ist Amanda Kadatz. Und es ist in den Open Old Studios erschienen, beziehungsweise im Deutschen bei Board Game Circus. Ich finde es einfach ein super spannendes Spiel, weil es immer wieder variabel ist. Du hast jede Menge Ereignisse, die passieren. Du hast Feen in diesem Tal, die sich dann mit dir in Verbindung setzen und je nachdem, wie du dich verhältst, was du so tust, kommen Feen zu dir und unterstützen dich in Form eines Feenwürfels oder gehen dann eben auch wieder weg, möchten die Geheimnisse des Tals mit dir teilen und so weiter und so fort. Und ich finde auch sehr spannend, dass dieses Spiel eben nicht darauf ausgelegt ist, dass es am Ende einen Gewinner gibt, sondern dass du einfach vor dich hinspielst, vor dich hinsiedelst, dieses Tal weiter ausbaust. Und du kannst jederzeit ein- und aussteigen. Das heißt, wir spielen es hier im Normalfall wirklich zu zweit. Du kannst die Charaktere genau da speichern, wo sie sind, also mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Items, die sie erwirtschaftet haben. Der Farmer geht dann eben mit besagtem Beet, das er angebaut hat, in die Schachtel zurück und wird beim nächsten Mal mit genau diesem Beet wieder rausgeholt. Und dann kann es auch sein, wenn jetzt zum Beispiel der liebe JD zu uns zu Besuch käme, dass er dann beim nächsten Mal den Farmer übernimmt und wir ihm kurz erklären, wie funktioniert der. Und wir anderen spielen dann halt andere Figuren. Und das finde ich einfach so schön daran, dass es wirklich jederzeit fortsetzbar ist. Und dass man dann eben gerade, der Farmer ist halt der mit der geringsten Einstiegshürde, dass man diese Dinge dann eben auch weitergeben kann. Und man kann das Spiel halt jederzeit neu starten. Dann mischt man halt alle Sachen wieder raus, die man schon benutzt hat. Also es geht nichts kaputt, auch wenn es ein gewisses Legacy-Feeling hat, weil man eben immer mehr entdeckt und immer mehr dazu bekommt. Und es ist einfach total schön, diese Geschichte des Tals nach und nach zu erfahren und zu erforschen. Und weil sich dieses Tal eben die ganze Zeit ändert und weil eben auch die Mitspielenden sich ändern können und so weiter, habe ich mir überlegt, das Lied, was am besten dazu passt, ist Wind of Change von den Scorpions.
Und ich pfeife schon einmal auf die Playlist.
Ach ja. Kann ich David Hasselhoff nominieren? I've Looking for Freedom? Nein, dazu passt mein neues Spiel nicht, aber ich muss gerade den Mauerfall denken. Ich weiß gar nicht, warum. Mein nächstes Spiel hat weniger mit Mauern zu tun, sondern ist eher in der zweidimensionalen Ebene unterwegs. Und es ist ein Spiel, was im Jahr 2000 rausgekommen ist. Ich kenne es in der Iteration von Mattel. Und es ist ein Spiel, zu dem ich eine besondere Verbindung habe, denn mein 5-jähriger Sohn und ich, wir spielen das momentan rauf und runter. Und es ist das ziemlich geniale Blokus. Bei Blokus haben wir ein Feld mit insgesamt 400 Quadraten und jeder bekommt, also bei zwei Spielern bekommt jeder zwei Farben. Vier Farben gibt es insgesamt und mit jeweils 21 Teilen. Und die Teile sind von einem Quadrat bis, ich glaube, sechs Quadraten und in den verschiedensten Formen, in den verschiedensten Tetris-Formationen und, wie heißt denn das Wort? Palominos? Oh Gottes Willen, ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten.
Polyominos? Das ja. Wort kenne ich in diesem Zusammenhang.
Ja, genau. Das, was Olli sagt mit meiner Stimme.
Könntest du bitte trotzdem ein Spiel erfinden, bei dem man Palominos legen müsste? Das fände ich schön. Das sind diese schönen
Pferdchen. Das, was mit Pferden, die bunte Flecken haben. Und da reitet man vom Kaufhaus auf so kleinen elektronischen Pferden und wirft immer 50 Pfennig ein und weint, wenn die Mama sagt, dass man nicht reiten darf.
Gut, jetzt reißt ihr aber alte Wunden bei unseren Hörerbauhose-Hörerschaft auf, Olli. Vielen lieben Dank dafür. Gut, also, das, was Olli sagt, wir haben tetrisförmige Steine. Der Clou an der Sache ist, du fängst quasi in einer der Ecken an von diesen 400 Quadratfeldern und darfst immer nur im Prinzip übers Eck weiterlegen. Und das sind schon die ganzen Regeln, die man braucht. Gibt aber so geniale Kniffe, weil du echt so überlegen kannst, okay, du hast ja dann, wenn du zu zweit spielst, zum Beispiel zwei Farben, dann kannst du also quasi von beiden Seiten irgendwie kommen. Und es ist aber so einfach, dass es schon 4-5-Jährige teilweise verstehen können. Ich mag ja Spiele, die so Menschen eben an den Tisch bringen und auch schnell verstanden sind. Und Blokus, würde ich einfach behaupten, ist ein solches Spiel. Und von daher frage ich euch, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Blokus schon mal gespielt? Und wenn ja, warum nicht?
Ja, lange her. Wäre mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht direkt eingefallen, weil es so lange her ist. Und wir spielen aktuell in der Spiele AG sehr gerne Blocks. Das wird mit Q geschrieben. Und ist ein Würfelbauspiel, wo du im Grunde tetrisförmige 3D-Bausteine hast. Und das ist bei den Kids sehr, sehr hoch im Kurs. Insofern kann ich mir das bei den Kleinen mit Blokus auch gut vorstellen. Ja, aber wäre jetzt nicht sofort auf meinem Schirm gewesen.
Ja, ich wünschte mir, Frederik wäre hier, denn Frederik hat in letzter Zeit öfters von einem Spiel gesprochen, das eigentlich eine neue Variante von Blokus ist. Und ich bin die ganze Zeit krampfhaft im Überlegen, welches Spiel das denn sein könnte. Großer Bekennermoment, ich habe Blokus noch nicht gespielt, denn für mich sieht es ein bisschen aus wie Mini-Lück trifft auf bunte Kunststofffenster. Und es hat keinen Reiz für mich. Also es wirkte immer wie ein Kinderspiel, es wirkte so ein bisschen wie Beschäftigungstherapie. Und für mich war das ein Spiel, um den ich einfach einen Bogen gemacht habe. Aber ich war jung, ich war nichtsahnend, ich war unwissend. Und ich glaube, wenn ich heute die Möglichkeit hätte, Blokus zu spielen, würde ich es sehr gerne spielen, aus der Neugierde heraus. Auch in Anerkennung dessen, dass es ein Spiel ist, das sich über die Jahrzehnte gehalten hat. Aber ich kenne tatsächlich niemanden, der es hat. Also Jedi, dann wäre das doch einmal die Möglichkeit, dass du mir die Welt von Blokus zeigst.
Total gerne. Und ja, Olli, du hast vollkommen recht. Es wirkt erstmal auf den ersten Blick wie ein typisches Mattel-Spielzeug. Viel Plastik, viel Klimbim. Ich glaube, die wenigsten aus der Spielerschaft würden Mattel ein so tiefgründiges Spiel zutrauen. Ich sage es mal vorsichtig so. Da ist denen aber, muss man wirklich sagen, Anfang 2000 ein guter Wurf gelungen. Und ich werde dich sehr, sehr gerne in diese wunderbare Welt der Amelie einführen.
Ihr Lieben, ich glaube, wir haben jetzt die sechs Spiele, die wir heute in diesem Zusammenhang nennen wollten, genannt. Es gibt in diesem Bereich der Plättchenlegespiele, des Tile-Placement, des Legespiels Unmengen mehr Spiele noch. Aber das waren die sechs Stück, die uns einfach in den Kopf gekommen sind. Ihr wisst noch sehr viel mehr. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne auch euer liebstes Plättchenlegespiel mitteilen. Schickt uns dazu eine Sprachnachricht auf den üblichen Wegen. Wir bauen die ein, so als Rückklapp auf diese 31. Folge. Bevor wir jetzt gleich zum Chakvisel kommen und schauen, ob wir ein Spiel unter den sechs, die wir hervorgehoben haben, noch besonders prämieren können, hört ihr noch einmal die sechs Spiele in einer Schnelldurchlaufrunde.
Darf ich kurz doch meinen Song nennen?
Aber bitte. Und vorher hört ihr noch einen Song.
Vielen lieben Dank. Ich würde von Vizo Quadrat im Kreis nehmen.
Das klingt ungefähr so, wie Blokus aussieht.
Ja. Okay. So, jetzt aber zu den sechs Spielen, Olli.
Mein erstes Spiel war Captain Flip, das Spiel des Jahres 2024.
Mein erstes Spiel war Galaxy Trucker.
Mein erstes Spiel war Luminos von Schmidt Spiele.
Ich wollte euch unbedingt Patchwork in diesem Zusammenhang vorstellen von Uwe Rosenberg.
Und ich wollte mit Mythwind einen etwas anderen Wind in diese Folge bringen.
Und was hat sich auf Locus? Haben wir das schon noch niemand gehört. Blocus, ich bin euch übrigens noch den Autor schuldig geblieben. Von Bernard Tavitian. Auf jeden Fall heißt er so ähnlich.
Ja, Julia und JD, seht ihr eines der Spiele, das unsere Auszeichnung Chakisel verdienen würde?
Das ist aber echt schwer, Olli. Ich finde es schwer. Ich kann meine Gedanken mal ganz kurz teilen. Also Galaxy Truck hätte es definitiv verdient. Patchwork aber auch, weil ich mit beiden Spielen auch so viele tolle Erfahrungen gemacht habe. Wäre einer von beiden für mich definitiv das eine Jacques, das andere Quisel. Also das, Julia, wie siehst du das?
Ja, mir geht es so ähnlich. Wie gesagt, Patchwork ist so ein Wohlfühl-Ding und bei Galaxy Trucker kommt noch ein bisschen mehr mein Kampfgeist raus. Insofern hätte Galaxy Trucker ein bisschen die Nase vorn, aber ich wäre auch mit beidem zufrieden.
Ja, ich bin grundsätzlich komplett bei euch. Das sind die beiden Spiele, von denen ich denke, die haben so einen Herausstellungscharakter. Das eine zur Entspannung, das andere zur Anspannung. Wir müssen uns vielleicht einfach nur drauf einigen, was mögen wir mehr? Gechillter Nachmittag im Garten für die Frühlingssaison oder Stress im Weltraum, bei dem wir gucken müssen, dass die Kanonen richtig ausgerichtet sind, dass die Schilde mit Batterien ausgestattet sind, dass die Frachträume genug sind und wo wir andauernd von ätzenden Piraten aus der Bahn geballert werden und sich die ganze Plättchenbastelei überhaupt nicht gelohnt hat. Ihr müsst das entscheiden.
Naja, ich bin die sehr gerne nach Galaxy Trucker eine Runde Space Alert spielen würde. Wo es dann ja um die bestbezahlten 10 Minuten deines Lebens geht, die du auch irgendwie im Weltall überleben musst. Und insofern wäre das wirklich eher meine Wahl. Aber JD, wie sieht's bei dir aus? Chillen oder?
Also man sagt mir einen sehr destruktiven Spielstil nach und dementsprechend wäre ich auch ganz und voll bei Galaxy Trucker. Also wenn es da auch geht.
Damit habe ich versucht, das Unheil abzuwenden. Aber natürlich, das ist ein epochales Spiel in vielerlei Hinsicht und in diesem Aspekt des Plättchenlegen-Spiels hat es Galaxy Trucker absolut verdient, das Jacques Quisel dieser Folge zu werden. Auch wegen der total genialen digitalen Umsetzung, auch wegen dieser Erweiterungen, auch weil das Spiel, glaube ich, vor 2 Jahren noch einmal eine Jubiläumsausgabe bekommen hat. Also es ist nicht tot zu kriegen und ihr solltet es unbedingt ausprobieren und es ist eine Menge Spaß, wenn ihr es spielt und die richtigen Leute habt.
Und ich finde auch, die Anleitung ist einfach unfassbar gut geschrieben. Aber Das hat Flader ja sowieso super drauf, finde ich. Seine Anleitung witzig.
Ich muss noch mal erwähnen, dass Galaxy Trucker mein erstes Spiel war, bei dem die Figürchen richtige Ohren hatten. Und das war für mich damals wirklich so ein Ding. Ich war einfach glücklich. Ich meine, heute würde ich sagen, die Astronauten haben Kopfhörer. Aber für mich hatten die damals einfach Ohren. Und das habe ich geliebt. Und deswegen habe ich das Spiel dann immer doppelt gefeiert. Und wurde mal ein bisschen seltsam angeguckt dafür. Aber bis heute finde ich einfach diese kleinen Miepel total süß, die du dann in dein Raumschiff platzierst und dann hoffentlich irgendwie bis zum Ende der Weltraumreise mitschleppen darfst, ohne dass sie irgendwelchen Epidemien zum Opfer fallen.
Ja, und das ist wieder einmal der Beweis, es sind die vermeintlich kleinen Dinge im Leben, die das Leben lebenswert macht, Julia.
Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass wir bei diesem Spiel so ein bisschen unsere Ordnungsliebe in Brettspielen nochmal kennengelernt haben. Und tatsächlich sind diese grauen Astronautenfiguren die einzigen Miniaturen, die wir jemals bemalt haben. Da hat sich meine Frau Acrylfarbe genommen, hat die angepinselt, damit die eben halt den Spielerfarben gelb, blau, grün und rot zugeordnet werden können. Also auch da, ja, ich merke schon, unsere Entscheidung ist richtig. Es ist einfach ein Spiel mit viel Hingabe und Leidenschaft. Julia, als Gästin dieser Folge versuchen wir uns immer dafür zu bedanken, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast. Und heute wollen wir das wieder machen mit Dimmt oder Stuss, vermeintlichen oder realen Nachrichten aus der Branche, von denen du entscheiden darfst, ob die natürlich wahr sind, weil wir berichten ja darüber und wir lügen nie, oder sie sind halt totaler Stuss, weil wir halt einfach ganz oft Stuss erzählen. Vertrau einfach deinem Bauch, überdenke es nicht und lass dich einfach in deiner Meinung hingeben und wundere dich, wie oft die Dinge stimmen, die wir behaupten. Und JD wird dir die erste von 4 Fragen stellen, bei der du entscheiden darfst, stimmt oder Stuss.
Liebe Julia, Seven Wonders Duel ist ja ein Begriff, richtig?
Ja.
Heftiges Nicken, vielen lieben Dank. Und inspiriert durch Seven Wonders Duel bringt Repos Production ein Herr-der-Ringe-Duell raus. Also Duell um Mittelerde wird das heißen. Und es wird auch ein Zwei-Personen-Spiel sein. Glaubst du mir? Können diese Augen lügen?
JD, ich würde dir so gerne glauben. Vor allem, weil du ja gerade erfahren hast, wie es ist, wenn man dir fremd geht.
Hör auf, ich habe nicht gesagt. Ich kann das nicht mehr.
Ja, wie gesagt, ich würde wirklich mir wünschen, dass Olli der zu lohnen ist, aber ich glaube, in diesem Moment ist das Stuss.
Olli, sagst du es mir? Nee,
das stimmt. Es wird tatsächlich auf der Basis von Seven Wonders Duel ein Spiel geben, das sich thematisch rund um Mittelerde dreht und es soll noch dieses Jahr rauskommen. Und um JD zu zitieren, heiß wie Frittenfett. Also das kann ich wirklich gar nicht erwarten. Also noch mehr Spaß als Seven Wonders Duel kann eigentlich nur Seven Wonders Duel mit Orks und Legolas machen. Oder vielleicht weniger mit Legolas als eher mit Gimli oder sowas.
Verrückt.
Das stimmt.
Ja, also das finde ich wirklich gut, dass es das geben wird. Das ist schön.
Lass dich nicht aufs Glatteis führen. Meine nächste Frage an dich ist diese. Für Stadtland spielt die bundesweite Aktion am 14. und 15. September können ab jetzt online die Anträge gestellt werden, um auch eine Stadtland-Spielveranstaltung unter deiner Verantwortung in deine Gegend zu organisieren. Stimmt oder Stuss?
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Zumindest habe ich in letzter Zeit relativ viel von Stadtland spielt gehört. Aber vielleicht sind ja die Daten falsch.
Nein. Es stimmt natürlich. Und ihr solltet euch tatsächlich auch beeilen, denn die Server sind nur noch bis zum 7. Juni, glaube ich, geschaltet. Das heißt, bis dahin müsst ihr einen sinnvollen Antrag gestellt haben, damit ihr in eurer Gegend eine Veranstaltung zu Stadt, Land, Bild unter eurer Regie durchführen könnt. In der Gegenleistung bekommt ihr ein Paket mit Spielen vorher zugesandt, damit ihr einen öffentlichen Tag organisieren könnt. Das ist die einzige Voraussetzung. Sie muss verbindlich stattfinden und sie muss öffentlich sein, dass viele Menschen das Kulturgutspiel kennenlernen dürfen in eurer Umgebung. Und selbst wenn ihr einen solchen Antrag nicht stellen wollt, dann schaut doch mal bei Stadtland spielt, wo es die Spieleveranstaltungen am 14. und 15. September in eurer Umgebung geben wird. Ansonsten seid ihr aus dem Saarland, kommt nach Merzig.
Darf ich dazu eine Rückfrage stellen? Muss ich, wenn ich sowas organisieren möchte, beide Tage anbieten oder könnte ich auch nur einen Tag Stadtland spielt machen?
Also aus meinem Verständnis heraus ist das Wochenende, an dem Stadtland spielt, stattfindet und du kannst dich auch für einen Tag entscheiden. Also auf allen Veranstaltungen, an denen ich bisher war, die waren nur Eintagesveranstaltungen, begannen früh am Nachmittag und endeten spät in der Nacht, also quasi eigentlich schon am nächsten Tag, aber waren nur für einen Tag.
Vielen Dank.
Ja, danke auch für deine Antwort. Ich bin mal gespannt, ob du Mischwald gespielt hast.
Ja,
hast
sehr gerne.
Wunderbar. Dann wird es dich sehr freuen, jetzt ist ja erstmal die Erweiterung raus, die Alpinerweiterung, dass im Oktober Misch das rauskommen wird, und zwar ein Spin-off von Mischwald, wo Cocktails gemischt werden. Stimmt's oder Stoß?
Du willst doch nur, dass im Bier wieder irgendwelche Dinge drin sind.
Das hast du gesagt.
Also für mich ist das Stoß.
Leider ja. Ich hätte es gefeiert, aber vielleicht erbarmt sich ja noch irgendjemand, ein Spiel über Cocktails zu machen. Es gibt so eins über Kosmos, aber das ist ein anderes Thema.
Aber du kannst doch einfach Jenny und, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, fragen. Jenny ist doch richtig gut darin, Cocktails zu erfinden.
Das stimmt. Tobias. Jenny und Tobias, ja. Ich werde mich doch mehr vertrauensvoll an sie wenden. Danke.
Und ich glaube auch im Rückblick war Jennys Kreativität beim Erfinden von Cocktails durchaus der Moment, in dem diese Frage geboren wurde. So, heute habe ich es noch einmal gespielt, nämlich die Crew-Mission, wie heißt die Mission? Tiefsee, der Nachfolger von die Crew, bei dem wir mit dem U-Boot unterwegs sind. Und das spielen wir ganz häufig zu dritt und wir haben jetzt nochmal die Kampagne angefangen, haben 14, 15 Missionen schon gespielt, sind also unterwegs, haben diese Scheibe von, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall gute Nachrichten für uns alle. Es wird einen dritten Teil geben, auch wieder von Thomas Singh, und zwar ist es die Crew Höhlenexpedition, soll auch im Herbst 2024 bei Kosmos erscheinen, also dann zur Spiel. Und nachdem wir dann einmal im Weltall waren, einmal unter Wasser, tauchen wir dann als Speleologen in ein kilometerlanges Höhlenlabyrinth ein. Stimmt oder Stuss?
Das würde ich auf jeden Fall feiern, wenn es das gäbe. Ich gucke in dein Gesicht. Ich bin unschlüssig. Zylon und so. Ich sage, es ist Stuss.
Ja, und das ist natürlich total richtig. Auch ich würde mich total drüber freuen. Ich bin ja quasi der Indiana Jones, der Brettspieler und ein Kartenspiel, bei dem man ein Höhlensystem erkunden würde. So ähnlich wie bei Klong. Also das, ja, also da hätte ich ganz viel Liebe dafür. Aber natürlich ist erfunden. Komplett.
Darf ich das Protokoll einmal kurz erwähnen, dass Julia dich schon zum zweiten Mal als Zylon bezeichnet hat?
Ja, darf ich mal fürs Protokoll erwähnen, dass Julia dir schon zweimal unter die Nase gerieben hat, dass du hintergangen wurdest und betrogen wurdest. Irgendwie, ich habe das Gefühl, diese Frau spielt uns gerade gegeneinander aus.
Ja, irgendwie, du hast dich ja in der Brick schon wohlgefühlt, ne, damals?
Gut, aber Sozialpädagogin.
Es spielt einfach die Liebe dahinter nicht.
Das sind Gefühle, das ist nicht mein Fachgebiet. Können wir das Thema wechseln? Danke.
Aber ganz ehrlich, ne? Ich habe ja Battlestar hier mit allen Erweiterungen. Insofern, wenn ihr es dann mal wieder spielen möchtet, ich wäre dabei.
Okay, bring das gerne mit.
Ja, ja, danke für das Angebot. Julia, wir wollen eine weitere neue Abschlusstradition heute etablieren und es ist uns eine besondere Freude, dass wir dir als Erste diese Frage stellen dürfen. Denn welche Brettspielträume hast du noch für dein Leben? Nur Brettspielträume.
Also ich fände es ganz, ganz großartig. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe Spiele, bei denen du Abenteuer erleben kannst. Gerne auch im Indiana-Jones-Stil, wo du sich dann eine Geschichte immer weiter fortspinnt und wo man gemeinsam so Legacy-mäßig daran wächst, vielleicht mehr Fähigkeiten kriegt und so weiter und so fort. Einer meiner Brettspielträume wäre, mit Menschen, die gerne Spiele entwickeln, gemeinsam über das Geschichten entwickeln, sowas zusammen zu machen. Also das wäre mega cool, da hätte ich richtig Bock drauf. Und natürlich würde ich solche Spiele auch sehr gerne spielen.
Ein schöner Traum und wir wünschen dir natürlich von Herzen, dass sich das für dich in Erfüllung bringen lässt. Immerhin sitzt du ja quasi an einer Schaltzentrale zwischen Literatur und Brettspielerei. Wir drücken die Daumen, dass sich dieser Wunsch für dein Leben noch erfüllen wird.
Vielen Dank.
Ja, auch ich hoffe, dass dieser Traum irgendwann Wirklichkeit wird. Sag uns auf jeden Fall Bescheid. Jetzt habe ich einen Verantwortung. Ich habe gerade total einen tollen Satz gehabt. Ach, verdammte Axt. Heute ist nicht mein Tag. Können wir es von vorne machen, den ganzen Kram? Nein.
Ich bräuchte dann ja auch Testspieler. Und JD, ich würde für dich bestimmt auch ein Palomino einbauen.
Super, wir haben den Bogen wieder geschlossen. Sehr schön. Aber nur, wenn der Tetris davor steht, sonst fetzt das nicht. Ja, ihr Lieben, dann bleibt uns, glaube ich, nichts mehr weiter zu sagen als den Wumms, oder?
Dann machen wir das doch.
Oder haben wir was vergessen, Olli?
Nee, Playlist haben wir erwähnt, Geburtstag haben wir erwähnt, Julia haben wir erwähnt. Wir sind durch, oder?
Ich glaube auch. Julia, hast du noch irgendwie Reste von gestern?
Nicht in diesem Moment.
Wunderbar. Dann sag ich doch mal 3,
2,
1.